Wir beschäftigen uns heute in unserem Podcast mit einem Thema, das polarisiert in der Gesellschaft, aber auch innerhalb der Kirche. Und es geht um das Thema des Schwangerschaftsabbruchs. Keine Frau möchte Mörderin genannt werden. Das ist heute unser Thema. Im Gespräch dazu sind Pastorin Susanne Sengstock hier aus der Dietrich-Bonhoeffer Kirchengemeinde und Chris Merkel. Viel Spaß!
Glaubensfrage. Ein Podcast der Dietrich-Bonhoeffer Kirchengemeinde.
Ja, erstmal herzlich willkommen und hallo Susanne, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo Chris, danke für die Einladung.
Und dann haben wir uns gleich so ein Thema vorgenommen. Was haben wir uns dabei eigentlich gedacht?
Ja, wenn schon, denn schon, würde ich sagen.
Ja, aber ich freue mich drauf. Also wir haben ja, also ich habe für mich ein bisschen gestruggelt mit dem Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, habe auch wirklich im Vorfeld mir Pro und Contra angehört, viel recherchiert und die erste Frage war dann natürlich für mich erstmal, was bedeutet eigentlich dieser Artikel 218a, von dem man immer hört? Also ich konnte mir als Mann wahrscheinlich noch weniger darunter vorstellen, als es eine Frau tut, aber du bist in dem Thema ganz sattelfest, oder?
Ich habe mich schon lange damit beschäftigt. Also es ist nicht Artikel 218, sondern Paragraph 218 Strafgesetzbuch. Das heißt, hier wird deutlich, eine Schwangerschaft abzubrechen ist eine Straftat. Und das finde ich schon, ich glaube, solange ich politisch denken kann, ziemlich ungerecht. Und fordere deshalb, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr im Strafgesetzbuch stehen, dass der Paragraph gestrichen wird und dass Schwangerschaftsabbrüche gesetzlich anders geregelt werden.
Ja, und da sind wir schon mitten im Thema. Du sagst ja selber, Abtreibung ist laut Strafgesetzbuch grundsätzlich illegal. Und aber korrigier mich, er bleibt doch straffrei.
Ja, das ist ganz schön, ehrlich gesagt, es ist ganz schön kompliziert, wie das mit dem Schwangerschaftsabbruch ist. Grundsätzlich bist du als Frau verpflichtet, eine Schwangerschaft auszutragen. Das heißt, es gibt einen Gebärzwang. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel nach einer Vergewaltigung oder wenn dein Leben in Gefahr ist. Oder es gibt die sogenannte Beratungsregelung, das heißt innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen, also eine ärztliche Person hat diese Schwangerschaft festgestellt und du merkst, nee, ungewollt, ungeplant schwanger geht jetzt nicht, dann bist du verpflichtet, eine Beratung machen zu lassen, kriegst einen Schein darüber und dann darfst du frühestens nach 3 Tagen einen Abbruch vornehmen lassen. Das Ganze ist weiterhin rechtswidrig, aber straffrei. Und wärst du jetzt Jurist, würdest du so denken, hä, was ist das eigentlich? Weil eigentlich tickt das Gesetz anders. Und hier wird halt so konstruiert, dass es eben verboten ist, aber es gibt keine rechtlichen Konsequenzen, wenn du dich an die Regeln hältst.
Ja, für mich klingt das so ein bisschen nach, da kein Kläger, da kein Richter.
Nee, so ist das überhaupt nicht. Also ich bin stärker in dieses Thema eingestiegen 2017 nach der Verurteilung von Christina Hähnel. Christina Hähnel ist eine Ärztin, die auf ihrer Homepage deutlich gemacht hat, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt und sie ist dann verklagt worden und verurteilt worden, Verstoß gegen Paragraph 219a, das sogenannte Werbeverbot. Danach galt allein der Hinweis auf ihrer Homepage, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt als Werbung. Da habe ich mich maßlos aufgeregt. Zusammen mit vielen, vielen, vielen anderen Frauen. Zum Glück ist dieser Paragraph jetzt gestrichen worden. Aber das zeigt halt, wie ungerecht es derzeit immer noch in Deutschland zugeht, wenn es um das Thema Schwangerschaftsabbruch geht.
Ja, das ist ein hochemotional besetztes Thema und wir Männer, wir kommen da grundlegend ja immer zu kurz. Wir haben da eigentlich ja auch grundsätzlich kein Mitspracherecht. Ich glaube, es ist ja immer so eine Entscheidung, bei der wir wahrscheinlich gar nicht so involviert sind. Gleichzeitig habe ich aber doch irgendwie ein Fragezeichen. Also stellen wir uns das doch mal vor in Zeiten zu Jesu Geburt. Herodes an der Macht, politisch unglückliche Lage, beide auf der Reise. Es war eigentlich irgendwie eine doofe Situation, so als Familie Maria und Josef, dann ein Kind. Es ist nicht klar, wer der Vater dann ist in dem Augenblick. Josef auf jeden Fall ja nicht. Also man könnte ja sagen, mit heutigen Blickwinkeln, das war wirklich ein sau ungünstiger Zeitpunkt, schwanger zu werden, ein Kind zu gebären. Heute hätte Maria dann einen Schwangerschaftsabbruch gemacht?
So einfach funktioniert das nicht. Wenn wir in die Bibel gucken, ich finde das interessant, dass Maria ja, als der Engel da so kommt und sie also antwortet, mir geschehe, wie du gesagt hast, sie gibt ein Ja. Und meistens wird dieses mir geschehe, wie du gesagt hast, ja so als demütige Unterwerfung gesehen. Ich würde sagen, da ist eine Frau, die hat Ja gesagt und das wird überliefert, vielleicht, sage ich jetzt mal ein bisschen provokant, weil sie ja hätte auch Nein sagen können, aber sie hat Ja gesagt.
Ja, aber sagt man nicht auch Ja, wenn man halt Geschlechtsverkehr hat? Ist das nicht auch eine Form des Ja? Jedem, der irgendwann mal Aufklärung im Unterricht hatte, muss ja irgendwie bewusst sein, wenn es zum Geschlechtsverkehr kommt, ist eine Schwangerschaft möglich. Damit entsteht eine Verpflichtung, sowohl als Vater als auch als Mutter. Ich bin sehr jung Vater geworden. Mein Sohn ist jetzt 18 und natürlich war unsere Lebens- und Familienplanung in dem Alter noch auf sehr wackeligen Beinen. Keiner wusste, wie geht's weiter, wie funktioniert das, wie kriegen wir das finanziell hin. Es war wackelig, war beruflich wackelig. Wir waren beide bei der Bundeswehr, wir waren beide bei der Marine. Damals war es noch so, wenn du auch als Ehepaar auf einem Schiff warst, dann wurde man getrennt auf möglichst zwei unterschiedliche Routen, hat sich wenig gesehen. Das war wirklich extrem familienunfreundlich. Und trotzdem haben wir uns, ohne mit der Wimper zu zucken, für das Kind entschieden, obwohl man vielleicht aus heutiger Sicht sagen könnte, so richtig durchdacht war das nicht. Gleichzeitig wäre es aber für mich rückblickend ein Drama gewesen, wenn es mein Kind nicht gäbe. Also ich hätte arge Schwierigkeiten, auch moralisch und seelisch, und ich hätte auch wahnsinnig viel verpasst.
Ja, Kinder haben es toll. Ich habe zwei und finde das auch toll und bin dankbar für die beiden. Es gibt aber durchaus Situationen, wo Frauen sagen müssen, geht jetzt nicht. Und das entscheiden sie, weil sie entscheiden können. Und wie sind wir jetzt darauf gekommen bei dir?
Nein, nein.
Genau, also du bist angefangen, ja, jeder Mensch muss doch wissen, dass wenn du miteinander schläfst, schwanger werden kannst. Nee, wenn du verhütest, rechnest du nicht damit. Und egal wie du verhütest, es gibt, also jede Form von Verhütung ist nicht hundertprozentig. Selbst bei der Pille können Frauen, also wenn sie hormonell verhüten, können Frauen schwanger werden. Und es heißt, also wir haben in Deutschland ja jährlich ungefähr 100.000 Schwangerschaftsabbrüche. Und es gibt eine Studie, Frauen leben 3, die besagt, dass doppelt so viele Frauen ungewollt, ungeplant schwanger werden. Das heißt ja, das sind ja nicht alles Frauen und Männer, die nicht verhüten können, sondern es besteht einfach die Möglichkeit, trotz Verhütung schwanger zu werden. Und du bei diesen Zahlen, die du hörst, merkst du halt auch, dass auch wenn Menschen ungewollt, ungeplant schwanger werden, natürlich so wie du oder wie ihr als Paar entschieden habt, ja, wir freuen uns jetzt, Eltern zu werden. Das machen wir. Aber genauso gibt es Menschen, die sagen, nee, das geht jetzt einfach nicht. Und diese Entscheidung treffen die. Und ich finde halt, eine Schwangerschaft geht niemals gegen den Willen einer Frau.
Ja, und gleichzeitig haben wir heute ja den Luxus, dass das medizinisch möglich ist, einen Schwangerschaftsabbruch überhaupt durchzuführen. Das war ja medizinisch nicht immer machbar.
Es gibt schon in der Antike Beschreibungen, wie Frau abtreiben kann.
Ja, aber also, nicht mit der Qualität.
Ja, genau. Und darum geht es ja. Wir brauchen eine verlässliche, ausreichende und eine risikoarme oder risikoarme Möglichkeiten, Schwangerschaften zu unterbrechen, weil niemand möchte doch mit dem Kleiderbügel, so wie es viele, viele Frauen über viele, viele Jahre gemacht haben, abtreiben, weil das lebensgefährlich ist. Jede Abtreibung ist auch ein Risiko und ich finde, sie soll so risikoarm wie eben möglich sein.
Ja, da gehe ich mit, den Punkt teile ich. Gleichzeitig habe ich aber auch herausgefunden in der Recherche im Vorfeld 9,9% mehr Schwangerschaftsabbrüche als im Vorjahr. Ich weiß, du holst jetzt schon Luft, aber Moment, lass mich einmal den Punkt noch machen. 9,9% mehr im Vergleich zum Vorjahr und gleichzeitig haben wir mehr Verhütungsmöglichkeiten. Es gibt immer weniger Geburten, also die Geburtenraten sinken. Und wann ist denn bitte in einem Leben von zwei Menschen der ideale Zeitpunkt, überhaupt ein Kind zu bekommen? Also ich will nicht das rosa-rot malen. Ne? Unser Sohn platzte auch bei uns ins Leben. Und ja, natürlich rückwirkend, toll, Wahnsinn. In der Situation war es überfordernd. Es hatte Sorgen gemacht. Wir wussten nicht, wie sollen wir das finanzieren? Wie geht es überhaupt weiter? Es war nicht so rosarot, wie es vielleicht in dem Augenblick dann jetzt sich darstellt. Es war eine harte Zeit. Und es gibt aus meiner Wahrnehmung nie den richtigen Zeitpunkt, ein Kind auf die Welt zu setzen in der Lebensplanung, weil es einen immer aus der Bahn schmeißt. Ein Kind hat immer eine Verantwortung, eine Aufgabe und bringt immer Hürden mit sich, die nicht kalkulierbar sind.
Lass uns mal anfangen sortieren. Du hast ja mit den Zahlen angefangen und gesagt, 9,9% Zuwachs an Abbrüchen. Das hat mich überrascht, dass du das sagst, weil ich habe mal nachgeguckt. Bundesamt für Statistik, gibt es aktuelle Zahlen. Im ersten Quartal 2024 gibt es einen Anstieg von 2,3%, aber im vierten Quartal des letzten Jahres gab es einen Rückgang von 3,1%. Und wenn wir jetzt, und die Zahlen sind abrufbar von 1996 bis 2023. Und 2023, also letztes Jahr, gab es 106.218 Schwangerschaftsabbrüchen und im Vorjahr, also 2022, 103.927 Schwangerschaftsabbrüche. Ah,
nochmal, das ging mir zu schnell.
106.218.23 und 22.103.927.
Gut.
Und 1996, da beginnen die Zahlen, waren es 130.899. Das heißt, von 1996 bis 2023 ein Rückgang. Die niedrigsten Abbruchzahlen hatten wir 2016. Da waren es 89.721.
Okay,
Abbrüche.
Danke für die Zahlen.
Genau, und was ich total spannend und wichtig finde, ist auch nochmal zu gucken, wer bricht eigentlich in welchem Alter ab?
Das habe ich auch versucht zu recherchieren. Vielleicht hast du Zahlen, mir ist es nicht gelungen.
Ja, es ist auf der Statistik, also auf der Seite vom Statistischen Bundesamt zu finden. 69% der Frauen sind zwischen 18 und 34 Jahre und 19% zwischen 35 und 39. 9% sind über 40 und 3% sind jünger als 18. 42% der Frauen, die eine Schwangerschaft unterbrechen, haben noch kein Kind. Das heißt, die Mehrzahl der Frauen, die ihre Schwangerschaft unterbrechen, beenden, hat mindestens ein Kind. Also zu sagen, ja, das sind diese, die, das passt nicht und ach, die wissen gar nicht, was das heißt, ein Kind zu haben oder so. Das stimmt für eine Vielzahl von Frauen überhaupt nicht. Die wissen, was es heißt, ein Kind zu haben.
Und gleichzeitig habe ich aber recherchiert, dass die meisten Schwangerschaftsabbrüche eben nicht die oft zitierten Vergewaltigungen sind oder Geburten, die eventuell risikobehaftet sind, sondern es wirklich einfach darum geht, dass das Kind in dem Augenblick nicht gewollt ist.
Nun ja, 95% der Abbrüche nach Beratungsregelung, das stimmt. Also innerhalb der ersten 12 Wochen nach Beratungspflicht und Schein, dass du beraten wurdest, 3 Tage Wartefrist. Ist doch klar, wenn du vergewaltigt worden bist. Oder manchmal ist ja nicht so ganz klar, ist das jetzt, also nicht jede Vergewaltigung wird angezeigt. Und die Beratungsregelung ist die einfachste Art und Weise, zu der Erlaubnis zu bekommen, ich kann die Schwangerschaft unterbrechen. Wenn du sagst, ich bin vergewaltigt worden und so, was meinst du, was das auch für eine psychische Belastung ist, das immer, also anzuzeigen, nachzuweisen und so. Es ist einfacher, die Beratungsregelung in Anspruch zu nehmen.
Also glaubst du, dass von dieser Vielzahl, also in dieser Statistik, die Dunkelziffer so groß ist, dass die meisten von denen, die dort die Schwangerschaftsabbrüche machen, Vergewaltigung sind?
Nein, ich glaube das nicht. Gründe für die, also die Gründe, warum Frauen ihre Schwangerschaft unterbrechen oder schwangere Personen sagen, diese Schwangerschaft möchte ich beenden, sind vielfältig. Die häufigste genannte ist psychische Überforderung und das vor allem bei Frauen, die schon mehrere Kinder haben. Ja? Also wenn du schon mehrere Kinder hast und dann nochmal schwanger wirst und dann sagst, ich kann das jetzt einfach nicht mehr. Psychische Überlastung wird oft genannt. Ein zweiter häufiger Grund ist instabile Partnerschaft. Dann ist es berufliche oder finanzielle Unsicherheit. Alter, das ist natürlich für Frauen über 40 und für Frauen unter 18 oftmals ein Kriterium. Und eben auch für junge Frauen, wenn die Ausbildung oder das Studium gefährdet ist. Also es ist eben, ach, das muss doch schon gehen, komm, wir kriegen das hin und so.
Nee,
so einfach ist das nicht.
Nee, so leicht mache ich es mir nicht. Das kann ich auch nicht, weil ich bin ja immer noch Vater. Ich weiß, welche Verantwortung und welche Hürden damit einhergehen. Das ist nie einfach so, dass man das auf einer Mausbacke abreitet. Gerade als Familie nicht. Und ich sehe ein, dass es eine stabile Partnerschaft braucht. Oder auch nicht. Oder zumindest halt ein stabiles Umfeld, in dem das halt möglich ist. Also man sagt ja, ein Kind zu zeugen, da brauchst du ein für oder zwei für, aber ein Kind großzuziehen, ein ganzes Dorf, da steckt schon relativ viel Wahrheit drin und gesellschaftlich hat sich unser gesellschaftliches Leben dahingehend auch verändert, wo es früher Großfamilien waren, die Kinder großgezogen haben und das einfach auch in der Gruppe irgendwie aufgefangen wurde, ist es heute halt sehr viel Einzelkämpfertum und mir ist auch bewusst, dass gesellschaftlich beide Partner inzwischen meist arbeiten müssen, um sich das Leben mit Kind finanziell leisten zu können. Mir ist klar, dass die Hürden größer geworden sind und das ist auch für jeden, auch für mich spürbar. Gleichzeitig muss man aber ja, gehört zur Wahrheit auch dazu, mit jedem Schwangerschaftsabbruch nehme ich eine Zukunft. Das ist das Argument der Gegner der Schwangerschaftsabbrüche. Ich habe es gehört, das ist ein bisschen plakativ, aber es ist auch irgendwie nicht ganz von der Hand zu weisen.
Naja, also ich würde mit, oder mir ist reproduktive Gerechtigkeit wichtig. Ich finde, also reproduktive Rechte gehören zu den Menschenrechten. Und reproduktive Selbstbestimmung gehört halt auch für Frauen oder für schwangere Menschen zu sagen, oder für alle, es gibt ein Recht, ein Kind zu bekommen und es gibt das Recht, kein Kind zu bekommen. Und es gibt auch das Recht, dass Kinder in einer sicheren und gesunden Umgebung aufwachsen. Und wenn das, also darum geht's für mich, ja, wenn du, dass es ein Menschenrecht ist, über den eigenen Körper zu entscheiden. Und ich finde, dass wenn Menschen sagen, ich möchte Kinder haben, dann gibt's eben auch das Recht, dass diese Kinder also sicher und gesund aufwachsen. Und wenn das nicht gegeben ist und Frauen oder schwangere Personen in ihrem Abwägungsprozess überlegen, geht das nicht, und zu der Entscheidung kommen, also es geht einfach nicht, dann ist das zu respektieren.
Ja, gut, okay, alles klar, eigener Körper, aber entscheidet man da wirklich nur über seinen eigenen Körper? Man entscheidet ja eigentlich auch über die Zukunft eines anderen. Es sind ja, also wenn ich schwanger bin und einen Schwangerschaftsabbruch mache, sind ja zwei betroffen. Ich meine, und den größten Schaden hat dann im Zweifelsfall nicht mein eigener Körper, sondern das ungeborene Leben.
Ja, das ist die Frage, wie hoch, also natürlich ist da ein Dilemma, ne? Es geht um die körperliche, seelische Unversehrtheit der schwangeren Person, ne? Da sind wir beim Grundgesetz, Artikel 2, ne? Und wenn du einem Embryo oder, wann beginnt menschliches Leben? Also wenn du, gehen wir auch noch mal, wenn du sagst,
Zitat, okay, warte, ja, das genau, muss ich ja, einmal, okay, das ist nämlich von Bedford Strom, ja, ich habe Bedford Strom, der sagt, für mich beginnt das Wunder menschlichen Lebens mit der Verschmelzung von Ei und Samenzelle. Und tatsächlich ist das ja auch wissenschaftlich gedeckt. Also die Wissenschaft und auch das Bundesverfassungsgericht mit dem Urteil von 1993 sind sich da ja relativ einig und klar, wann das Leben eigentlich dann beginnt.
Ja, und wann das Leben beginnt, ist nämlich nicht so klar. Und nur weil das Verfassungsgericht es 1993, und ich glaube, es waren ausschließlich Männer, nein, war noch eine Frau dabei, die hat ein flammendes Statement abgegeben gegen diese Regelung.
Nicht an allem sind die Männer schuld.
Nee, das will ich auch gar nicht sagen. Aber ich will sagen, dass sich Rechtsauffassung und gesellschaftliche Haltungen verändern. Also das sehen wir ja auch in anderen Bereichen, ne, zum Thema Lebensform. Da verändert sich einfach was und auch die Einstellung zum Schwangerschaftsabbruch verändert sich. Wir waren eigentlich noch, hat ein Embryo Rechte, die so weitreichend sind, dass der Staat diese Rechte schützen muss. Derzeit ja, weil sonst würde der Paragraph ja nicht im Strafgesetzbuch stehen. Und ich habe da meine Schwierigkeiten, weil ich glaube, eine Schwangerschaft geht halt nie gegen den Willen der Frau. Und in der Abwägung, ob eine befruchtete Eizelle, also ob das schon rechtsträger ist, da würde ich sagen, nee, noch nicht, sondern im Verlauf der Schwangerschaft, wenn ein Fötus außerhalb des Mutterleibes lebensfähig wäre, dann auf alle Fälle, aber ich kann nicht sagen, mit Verschmelzung von Ei und Samen oder Einnistung in der Gebärmutter oder Aktivierung des Genoms oder was es immer noch so gibt, wann das Leben beginnt, ist kulturell veränderbar. Und da können wir gerne noch weiterreden.
Ja, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete.
Ah, du zitierst, du gehst jetzt, wie ist das mit der Bibel? Okay, lass uns da hingucken. Ja, also du weißt, du kennst diesen Kontext von diesem Vers.
Da wird es bei mir theologisch dann dünn, deshalb habe ich es einfach mal so reingeschmissen, aber ich weiß, dass es ein viel zitierter Vers ist, der von den Abtreibungsgegnern im kirchlichen Kontext oft bemüht wird, neben dem zweiten Buch Mose.
Ja, genau. Also lass uns mal schauen, wie das mit der Bibel ist. Das ist nicht so einfach mit der Bibel. Die entfaltet natürlich keine ethische Reflexion zum Thema Schwangerschaftsabbruch ist gar nicht ihr Thema. Ne?
Wie auch, also, ich glaube, es gab damals auch weniger wahrscheinlich.
In der Antike gab es auch schon Schwangerschaftsabbrüche, aber es wird nicht thematisiert. Eine ungewollt, ungeplante Schwangerschaft wird in der Bibel einmal erwähnt, das ist Batseba, die wird ungewollt, ungeplant schwanger von David, ob jetzt vergewaltigt oder einvernehmlich, lassen wir mal, ist glaube ich nicht so. Also lässt sich nicht entscheiden, das Kind stirbt früh. Kannst du nachlesen im zweiten Samuel-Buch. Genau. Also, der hat, aber diesen Vers, den du zitiert hast, ist Jeremia Das ist, Jeremia wird von Gott als Prophet eingesetzt und der wehrt sich dagegen und sagt, nee, ich doch nicht, ich kann gar nicht so richtig reden und so, also ich pack diese Aufgabe nicht. Und Gott spricht ihm das zu als Ermutigung, doch du sollst mein Prophet sein. Und du kannst jetzt sagen, klar, aber diesen Vers, den übertrage ich auch auf mich, ne? Du kannst sagen, das ist also, ich bin jetzt hier auch mit gemeint, auch Gott macht mir Mut und Gott kannte mich. Aber es hat, glaube ich, jetzt nichts primär mit Schwangerschaftsabbruch zu tun. Nein. Es gibt auch diese anderen Verse, weißt du, dieses Psalm 139, was steht da? Wollen wir mal schnell nachgucken.
Ja, während du guckst.
Die Bibel hier dabei. Du hast mich im Mutterleib gewebt, genau, als ich noch nicht geboren war. Ne? Also du hast mich gewebt. Auch da kannst du sagen, ja, das siehst du doch, jedes Leben ist Gott gewollt. Ich würde sagen, ja. Was für ein schönes Bild, ich bin gewebt. Das heißt, ich bin nicht plupp auf einmal da, nur weil sich da zwei getroffen haben, sondern das Leben entsteht im Prozess und ist fließend und da entwickelt sich was. Also.
Ja, außer man zieht dann die Notbremse.
Ja.
Und dazu passt der Embryo ist ein eigenständiger Mensch mit einer Blutgruppe.
Der aber nicht außerhalb des Körpers der Frau lebensfähig ist.
Nein, natürlich.
Und es ist ist das sowas, weißt du, es ist wie eine Zweiheit in Einheit. Und AbtreibungsgegnerInnen, die tun ja, also und so wie du das zitierst, ja auch, als sei der Embryo was Eigenes. Aber am Anfang einer Schwangerschaft ist das eben eine Zweiheit im Körper der Frau. Und du kannst das eine nicht von der anderen trennen. Und genau, und ich würde halt sagen, die Rechte der Frau, Selbstbestimmungsrecht, körperliche Unversehrtheit, eigene Entscheidung ist maßgeblich und höher zu werten als anderes. Zumindest am Anfang einer Schwangerschaft. Und damit sind wir jetzt ja fast bei den Vätern, ne? Weil du ja gesagt hast, habe ich denn damit? Also kann ich da überhaupt mitsprechen?
Na, ich habe mich gefragt, ne, wie wäre das eigentlich bei uns gewesen, wenn es dann geheißen hätte, nö, ich will das Kind nicht. Mhm. Ich hätte ja als Vater überhaupt kein Mitspracherecht gehabt, in dem Fall. Also Eigenbestimmung der Frau. Aber gleichzeitig ist es ja auch mein Kind. Mhm. Ich bin am Entstehungsprozess ja irgendwie doch beteiligt. Das mag man nicht so gern hören manchmal, aber es ist so, dass zwei dazugehören. Mhm. Und das ist ja auch das Argument, das uns Männern immer vorgehalten wird, wenn es eben um Kinder geht, um Unterhalt, um Verantwortung. Nur dann bei den Schwangerschaftsabbrüchen nicht. Und da, finde ich, hinkt es auch dann teilweise. Mhm. Ich fände schon, dass das beidseitig ist. Mhm. Also, ja, die eine Seite wird halt immer ausgeklammert. Da haben wir irgendwie, egal.
Ja, wie ist das so? Wie ist das so, wenn Frau ungewollt, ungeplant schwanger wird? Ne? Also, wenn du einen regelmäßigen Zyklus hast, 20% der Frauen haben keinen regelmäßigen Zyklus, aber wenn du den so hast und weißt, oh Mensch, jetzt müsste sie eigentlich kommen, meine Regel, und sie kommt nicht, ne? Dann läufst du ständig aufs Klo und guckst, nee, sie ist immer noch nicht da, und irgendwann machst du den Schwangerschaftstest, dann denkst du, oh. Und dann sagst du es vielleicht deinem Partner, oder ich weiß nicht, wie das bei euch war hier, den Schwangerschaftstest so, und dann, was machst du dann als Mann? Also, ich meine, Chris, wenn ich mir das so vorstelle, wie würdest du reagieren, wie hast du reagiert? Ich meine, du hast doch bestimmt empathisch zugehört und hast, ihr habt vielleicht, wenn deine Frau unsicher gewesen ist, kriegen wir das gebacken, kriegen wir das nicht gebacken, was machen wir jetzt?
Nicht, ne? Nur meine Frau.
Ja, und du auch, ne? Ja, ihr habt euch doch bestimmt, ihr habt euch zugehört, ihr habt das besprochen, du hast Mut gemacht und sie hat Mut gemacht. Und aber wenn sie dann gesagt hätte, ich pack das nicht, ich kann das und ich will das jetzt nicht, hättest du ihr dann gesagt, aber ich habe ein Recht darauf, du musst austragen?
Nee, das hätte ich so nicht gemacht, tatsächlich. Aber ich glaube, es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, oder es ist ja auch bei Paaren eine Möglichkeit, dass das Kind vom Vater großgezogen wird. auch das ist ja eine Option. Und die kann ich ja nicht einfach vom Tisch wischen. Mhm. Also es muss ja zumindest, wenn die Frau mit dem Kind sagt, ich pack das nicht, ich bin psychisch, ich bin seelisch, ich bin in meiner Lebensplanung damit vollständig überfordert, wäre es ja auch immer noch eine Option, dass das Kind jemand anders großzieht und damit aber dem Kind die Möglichkeit auf ein Leben ermöglicht.
Ja, das wird ja dann auch oft gesagt, also entweder Vater, wenn der denn möchte, oder kann es ja auch zur Adoption freigeben. Ich würde sagen, weißt du, Frauen sind keine Gebärmaschinen und sie sind keine Gefäße, sondern, also du bist halt 9 Monate, 39 Wochen schwanger und dann kommt eine Geburt und das ist, weißt du, das ist nicht, wir sind keine Maschinen.
Das habe ich auch damit nicht gesagt, aber es muss ja trotzdem als Möglichkeit in Betracht gezogen werden.
Für die meisten Frauen, die sich überlegen, eine Schwangerschaft zu unterbrechen, ist eben Adoption keine Möglichkeit, die Schwangerschaft auszutragen. Weil ich meine, genau, das Problem ist auch nicht die Abtreibung, sondern das Problem ist die ungewollte Schwangerschaft.
Das musst du mir erklären. Also da komme ich gerade gedanklich nicht ganz mit.
Bei so Berichterstattungen, die es dazu gab, ist dieser Satz gefallen, dass die meisten Frauen wirklich nicht unter der Abtreibung knabbern, sondern sie knabbern halt, dass sie ungewollt, ungeplant schwanger geworden sind. Die Schwangerschaft ist das Problem, nicht sie zu beenden.
Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Also und gleichzeitig ist das aber ja auch einer der Kontrapunkte. Also mit der Liberalisierung wird da der Schwangerschaftsabbruch nicht ein Stück weit inflationär? Mm-mm. Also wenn es so einfach ist, mm-mm, weißt du, du gehst, das ist ja eins der Argumente, du gehst morgens dahin, dann machst du deinen Schwangerschaftsabbruch, dann gehst du wieder nach Hause, kein großes Ding. Es ist legal, alles gut, mache ich zwischen Frühstück und Mittagessen, wunderbar. Irgendwann ist ja sowieso kein Leben, es ist unkompliziert, es ist ein ambulanter Eingriff, der in 15 Minuten, dann habe ich das beendet, fertig.
Das denkst du. Also was, und ich würde, also wenn das Leute sagen, dann finde ich, was für frauenverachtende Vorstellungen. Ne? Also als ob das, also das ist wie Herr Spahn, der gesagt hat, man muss den Frauen immer wieder sagen, dass die Pille danach keine Smarties sind. Was steckt da für ein Frauenbild dahinter? Als ob das lauter, also verantwortungslose Dümmchen wären. Und das ist so, also so diskriminierend.
Das
also
ist, nein,
diese
das ist nicht,
Vorstellung. Nee, also
das
weißt
ist nicht
du,
der
wenn
Punkt.
Du, also als ob das so wäre, als oh, ach, jetzt.
Ach, warte, ich konkretisiere
das. Oh, ich kann mich aufregen.
Ich konkretisiere das. Ich habe ein Mädchen kennengelernt, 14 Jahre, mitten im Schulleben, schwanger. So. Und dann die Gespräche dazu verfolgt. So jung. Jetzt ist sie schwanger. Die schmeißt ihr ganzes Leben weg. Ah, die soll das wegmachen. Die braucht doch jetzt noch kein Kind. Kann sie ja später machen. Jetzt hat sie ja noch die Schule. Also es kommt ja dann auch unfassbar viel Druck aus dem Umfeld. Also das ist ja auch ein Teil der Wahrheit. Und gesellschaftlich, wenn man das so beobachtet, hat man ja manchmal den Eindruck, dass viele Kinder Schwangerschaft eher als Makel wahrgenommen werden, statt als Segen. Also wie oft ist es eben so, dass gesagt wird, die hat 6 Kinder, hier, Geburtenmaschine. Und weißt du, also gesellschaftlich ist es ja auch ein relevantes Thema, das ja auch dann Druck im Gegenzug dazu macht, dass man eben sagt, naja, Kinder machen das Leben kaputt. Also Kinder, da 1 Million kosten ein Kind in seinem Wachsen für eine Familie. Also es gibt ja auch die andere Seite und vielleicht gehört das dann auch zur Waagschale dazu, dass es da auch einen sehr großen sozialen Druck gibt und einen sehr großen gesellschaftlichen Druck, dass Kinder halt nicht immer mit Freude so begegnet wird. Und gerade ist auch halt werdende Mütter, die ihr erstes Kind geben, davon abgeschreckt sind und dann halt sagen, ja, jetzt so richtig passt es nicht. Und dann sagen, ich nutze eben die Möglichkeit.
Ich glaube auch, dass also eine die Möglichkeit, die Abbrüche zu verringern, ist natürlich die Lebensumstände von Leben mit Kind zu verbessern. Also das hat das Bundesverfassungsgericht auch mal vorgegeben. Ja. Nur wenn du dir anschaust, wie die Lebensrealität von Familien ist, wenn wir uns angucken, ne, wie sieht das aus mit Wohnraum, wie sieht das aus mit guten Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Kindergrundsicherung ist, also denk an die politische Diskussion, die wir dazu gerade hatten. Also die gesellschaftliche Situation ist nicht so, dass es Familien oder Kindern mit Eltern, Alleinerziehenden einfach gemacht wird. Nee. Ganz im Gegenteil. Also wäre das Leben mit Kindern einfacher, glaube ich, würden die Zahlen von Schwangerschaftsabbrüchen auch zurückgehen. Eine weitere Strategie oder eine weitere Möglichkeit ist, Schwangerschaftsabbrüche zu vermeiden, ist natürlich sexuelle Aufklärung und kostenlose Verhütungsmittel. Und du hast gefragt, wenn Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird, also wenn er nicht mehr kriminalisiert wird, gehen dann die Zahlen nach oben? Kanada hat es gemacht und natürlich nicht. Auch in Kanada werden Kinder geboren und ich glaube, die weiß gar nicht, wie hoch die Geburtenrate ist, wahrscheinlich höher als in Deutschland. Also in Irland genauso. Eine Liberalisierung, eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen führt eben nicht dazu, dass die Zahlen nach oben gehen. Wozu sie aber führt, ist, dass die Stigmatisierung und die Diskriminierung aufhört und dass die Versorgungslage möglicherweise verbessert wird, weil nämlich dann die Schwangerschaftsabbrüche auch durchaus in einer ärztlichen Grundausbildung dazugehören könnte, was sie derzeit nicht tut.
Ja, das auf das Thema bin ich in meiner Recherche auch gestoßen und wahrscheinlich würde das jetzt tatsächlich auch irgendwie den Rahmen ein Stück weit von dem Podcast sprengen. Das wäre schon wieder ein eigenes Thema, ob Schwangerschaftsabbrüche dann beim medizinischen Studiengang mit Berücksichtigung finden müssten, aber da bin ich auf deiner Seite. Ich finde, wenn es Schwangerschaftsabbrüche gibt und die gibt es, dann muss es auch fachlich gelehrt werden und kann nicht fachlich in der Ausbildung darin bestehen, dass man eine Papaya ausschält. Das kann es halt nicht sein. Also da gehe ich mit. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, gerade weil es ja auch ein Thema ist, das auch bei uns in Kirche eine große Relevanz hat. Und auch nicht ganz einheitlich ist, also nicht nur zwischen den beiden Konfessionen, zwischen katholisch und evangelisch, sondern auch innerhalb der evangelischen Kirche gibt es ja ein sehr großes Spannungsfeld. Wie nimmst du das denn in der Nordkirche wahr? Ein tiefer Schnaufer. Ja.
Also ich glaube, da wandelt sich gerade etwas. Wenn ich zurückblicke, als ich mich eingesetzt habe, dass Paragraph 219a gestrichen wird, das sogenannte Werbeverbot. Und damit auch also in die Öffentlichkeit gegangen bin, das Frauenwerk der Nordkirche, in dem ich ja damals gearbeitet habe, hat sich entsprechend positioniert gehabt. Also da habe ich schon ziemlich viel Gegenwind bekommen. Und damals war zum Beispiel auch noch die Diakonie der Meinung, dass Paragraph 219a beibehalten werden muss. Und interessanterweise hat sich da ja was getan, weil die Diakonie jetzt, also als kurz bevor der gestrichen wurde, auch gesagt hat, ja, der kann fallen. Also dieses sogenannte Werbeverbot ist wirklich nicht mehr zeitgemäß.
An der Stelle übrigens Respekt für das Eintreten und das Rückgrat.
Ja, und ich würde sagen, die evangelischen Frauen sowohl in der Nordkirche als auch darüber hinaus, also das sind ja die evangelischen Frauen in Deutschland, die sich ja klar positioniert haben, dass Paragraph 218 gestrichen gehört und es ja auch geschafft hat, dass andere Frauenbündnisse sich dem angeschlossen haben. Und also ich und auch die EKD oder der Rat der EKD hat jetzt ja gesagt, ja, es braucht eine Neuordnung und raus aus dem Strafgesetzbuch.
Ja.
Dass es natürlich da sehr massiven Gegenwind innerhalb der evangelischen Kirche gibt, das liegt ja auf der Hand. Aber ich finde, das gehört auch zu einer evangelischen Kirche dazu, dass es unterschiedliche Positionen geben soll, darf, kann und muss. Also ich finde, diese Vielfalt an Meinungen, das ist ja das, ja, das ist schon biblisch so. Das gehört zu unserem Christsein meines Erachtens auch dazu.
Ja, da gehe ich mit. Und das hat sich ja auch jetzt in dem Podcast-Gespräch herauskristallisiert. Es gibt unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Meinungen. Und es lohnt sich immer darüber im Gespräch zu bleiben, immer darüber Argumente auszutauschen. Und damit komme ich dann schon quasi zu dem letzten Punkt immer auf meinem Zettel und der heißt Fazit. Und ich kann dir zumindest sagen, was ich für mich aus diesem Gespräch als Fazit mitgenommen habe und das finde ich total schön. Du sagtest vorhin, würden wir die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen umstrukturieren, bist du davon überzeugt, dass es mehr Kinder gäbe und weniger Schwangerschaftsabbrüche. Unabhängig davon, ob das im Gesetzbuch als Straf oder strafbare Handlung steht oder nicht. Und ich hatte die Gelegenheit, kurz drüber nachzudenken und ich teile den Punkt. Ich glaube auch, dass wir gesellschaftlich wieder dahin kommen müssen, dass Kinder möglich sind, ohne ein überbordendes Maß an Sorge mit Wohnraum, mit Finanzierung, mit auch gesellschaftlich, hatten wir ja vorhin auch angesprochen, einem gesellschaftlichen Druck, der damit einhergeht, dass Kinder eben gesellschaftlich auch gewollt sind und auch politisch die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Das ist das, was ich als Fazit für mich zusammenfasse. Und das war eine tolle Erkenntnis aus dem Gespräch. Also wir hatten ja unterschiedliche Positionen und trotzdem finde ich es total schön, dass wir so einen Kontext gefunden haben. Und da kann ich wirklich mit gutem Gewissen mitgehen und kann sagen, streicht diesen Paragraph, aber schafft bitte möglichst politisch die Rahmenbedingungen, dass Kinder funktionieren.
Ja, und wenn es um die politischen Forderungen geht, würde ich sagen, ja, also auf alle Fälle Streichung, Entkriminalisierung. Aber was wir brauchen, ist auch kostenlose Beratung, gute Beratung in Fällen von Schwangerschaftskonflikten. Es braucht die Kostenübernahme. Es braucht eine verbesserte Versorgungslage. Es braucht Unterstützung von Schwangeren und es braucht endlich die Einsicht, dass Frauen wissen, was sie tun und mit Respekt behandelt werden wollen.
Amen. Also, vielen Dank, Susanne, für das tolle Gespräch, für die super Vorbereitung. Und wenn auch ihr eine Meinung habt oder wenn euch in diesem Thema etwas gefehlt hat, dann schreibt es einfach in die Kommentare, schreibt uns, lasst uns teilhaben. Und ansonsten wünschen wir aus der Dietrich-Bonhoeffer Kirchengemeinde euch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören.
Glaubensfrage.